Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wie jedes Mal im Wahlspezial, auch in dieser Folge Nummer 6, nehmen wir uns eine Partei ganz besonders vor, hier mit Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Es ist nur noch eine übrig, über die wir noch nicht gesprochen haben. Es ist die AfD, eine Partei, und die wollen wir natürlich auch nochmal in Form ihrer Spitzen- und Kanzlerkandidatin hören, die natürlich auch durch viele Debatten gegangen ist, und häufig hakelt es dabei ein bisschen.
Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was Sie gerade sagen, auswendig gelernt haben.
Aber
weil
Frau
ich
Weidel,
genau das Gegenteil.
So, jetzt könnte man uns natürlich auch vorwerfen, ihr habt schon wieder so einen Ton rausgesucht, wo die Weidel so unsympathisch ist. Ich will mich zu diesem Urteil nicht so sehr herauswagen, aber vielleicht ja Sie, dass man aber häufig in diesen Runden genau diese Strategie auch der Alice Weidel gesehen hat im Wahlkampf. Ne?
Also, naja, das war, ich habe die Sendung natürlich gesehen, das war eine Sendung, in der man versuchte, mit wirklich härteren Tönen auch, die Publikumstöne an Weidel waren wirklich recht scharf, schärfer vielleicht doch manchmal als anderen. Man hatte, oder aber vielleicht ungewollt, es war die Folge jedenfalls, dass die große Schamoffensive der Alice Weidel, denn das war der Versuch. In den letzten Wochen ist Alice Weidel zuckersüß aufgetreten. Nach den knallharten Wahlkämpfen, die sie geliefert hat. Das war ein großer Unterschied, wie wir sie auf dem Wahlkampf erlebt haben, auf ihrem Parteitag. Remigration, also ein absolutes Bekenntnis quasi zum Kickelkurs. Wir müssen uns bewusst machen, Elon Musk eingeblendet, eine Partei, die vor Kraft kaum gehen konnte. Flaggenmeer im Hintergrund, interessanterweise immer 8 auf beiden Seiten. Wurde mir mal zugeschickt, fand ich interessant. Ist aber jetzt keine verschwörungstheoretische Annahme, man kann daraus was lesen.
Sie haben einfach nur gezählt.
Ja, wurden gezählt, fanden viele interessant. Also ich will damit, und das wurden ja manche Sachen gemacht, ich fand doch das, aber es wurde ein Flyer durch, war nicht so lustig, ein Flyer wurde durchgeguckt, dann war der kleine Schnauzbart direkt am Gesicht von Frau Weidel. Also es wurden auch lustige verschwörungstheoretische Memes gemacht. Aber interessant war eben eins, es gab eine absolute Radikalisierung, ein ungeheurer, offensiver, radikaler Ton von Weidel auf den Parteitagsveranstaltungen. Bis zu dem Punkt, wo sie anfangs im Studio ja sagte, Hitler ist Kommunist, da gipfelte es in einer klaren Aussage, die also nun alles umdrehte, was Geschichtspolitik war, voll auf Höckekurs, und dann drehte sie um. Dann drehte sie sehr um und versuchte gerade auch in dieser Arena immer wiederholt, jetzt, das war ja die Strategie, und leider muss man sagen, hat Friedrich Merz dieser Strategie sehr Vorschub geleistet, und die Strategie, ich strecke Ihnen die Hand aus, Herr Merz, ich bin bereit, wir stehen für jede Koalition zur Verfügung. Und deswegen, wir sind ja bei der Frage der Einschätzung, die AfD ist natürlich der ganz große Gewinner dieses Wahlkampfes.
Also wir werden es am Wahlabend sehen, ja. Da kann man schon also mal antizipieren, der Plusbalken natürlich bei der AfD wird der eindrucksvollste sein. Ich
absolut.
Meine, ich sage an dieser Stelle immer dazu, wir haben es alle natürlich noch in der Hand. Ja? Also alle sind natürlich sozusagen frei in dem, was sie wählen. Aber klar, die Umfragen sprechen eine klare Sprache.
Also wenn die AfD, um es mal deutlich zu sagen, über 20% kommt, ist das ein ungeheuer Erfolg. Sie ist, glaube ich, jetzt von 11,5 oder irgendwas, ich glaube noch unter 12 ist sie gekommen. Das heißt, es wären dann
10 und unter 11.
Sogar 10 unter 11, danke, sogar das. 10, dann wäre das fast die Verdoppelung, um es mal klar zu sagen. Das ist auch übrigens, man muss es auch hart sagen, das geht auf Kappen nicht unmaß, auf die Kappe nicht unmaßgeblich der Ampel, natürlich im Wesentlichen. Naja, man kann auch der Union zum Teil den Vorwurf machen, dass sie nicht alles bekommen. Die Union wird aber wahrscheinlich um 6% wachsen, roundabout. Mhm. Und eine Ampel, die 3 Jahre lang Kakophonie macht, und das ist übrigens auch die Lehre dieser 3 Jahre. Wenn das so weitergeht, das ist für mich die Entscheidung, wir kommen jetzt zur Frage, wie es weitergehen muss, und das ist viel dramatischer. Wenn es so weitergeht, dann wird die AfD weiter wachsen. Das ist doch klar. Also die nächste Regierung muss es anders, besser machen als diese Ampel. Aber die AfD fährt diesen Rahmen ein, aber sie fährt ihn auch vielleicht, und das wird die ganz große Diskussion sein, sie fährt ihn möglicherweise natürlich auch des Scheiterns einer Union ein. Sie hat die Union, jedenfalls muss man Friedrich Merz diesen großen Vorwurf machen. Und damit sind wir gleich bei der Pipifax-Frage. Es ist kein Pipifax gewesen, deswegen fand ich diesen Ton von Cohn-Bendit völlig unangemessen. Es war natürlich das Drama, dass dieser Wahlkampf von Anfang an, den wir hier ein Stück weit bilanzieren, von Anfang an von großen Anschlägen besetzt war. Innenpolitischen Anschlägen, 3 großen dramatischen Mordfällen. Magdeburg, Aschaffenburg, München. Aber die Entscheidung von Friedrich Merz, dieses Thema zu einem demokratietheoretischen Thema zu machen, zu sagen, ich nehme die Stimmen der AfD sehenden Auges in Kauf, hat diese Partei natürlich ungemein aufgewertet. Hat ihr,
ja. Wobei er ja jetzt nicht müde wird, und ich kann es auch nochmal vertonen, zu sagen, es wird keine Zusammenarbeit geben.
Ja. Es wird eine Zusammenarbeit von uns mit der AfD in Deutschland nicht geben, und dafür verbürge ich mich als Parteivorsitzender der CDU Deutschlands. Es ist ausgeschlossen, dass wir diesen Weg in Deutschland gehen. Wir wollen sie nicht in der Regierung sehen, und wir werden alles dafür tun, um genau das zu verhindern.
Friedrich Merz sagt das so, also ich frage es nochmal, aber ich gehe davon aus, man kann ihm das wirklich glauben. Glauben Sie das?
Absolut. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Er hat ja in dem Zusammenhang Zusammenarbeit auf Koalition reduziert. Mhm. So, das ist für mich absolut glaubhaft. Und ich habe auch die Attacke von Scholz, das war ja überhaupt der Hauptfokus, auf den die SPD ging. Noch mehr als Olaf Scholz, Rolf Mützenich, der ja quasi, wir haben es ja alles fast schon, ich habe fast verärgert, aber also bilanzierend gesagt, wie den wiedergeborenen Otto Welz im Parlament sich hinstellen. Jetzt dann, das ist völlig überzogen. Ich glaube Merz in jeder Hinsicht, dass er ganz, ganz hart, da glaube ich ihm seine transatlantische Tradition, ich glaube ihm seine absolute pro-westliche Einstellung, dass er nichts in einer Koalition in Hinsicht mit der AfD im Schilde führt. Also das ist alles völlig aber in einer Partei, die anti-Westen ist, die pro-Putin ist, etc. pp., alles was wir wissen. Aber das riesige Problem ist, und daran kommt er nicht vorbei, er hat mit einer Abstimmung im Bundestag einen Akt der Zusammenarbeit getätigt, den er noch vor Monaten völlig ausgeschlossen hat, und er hat sich damit angreifbar gemacht. Und er hat sich auch insofern angreifbar gemacht, als er gesagt hat, und das ist das eigentliche Problem, ich bin ja bereit, die eigentliche Meinung im Volke, ungeachtet der Parteizugehörigkeit, zum Schluss zu kommen zu lassen. Fünf-Punkte-Plan. Die AfD wird ihm in vielerlei Hinsicht vorhalten, das hast du eigentlich alles versprochen, ungeachtet der Frage, wer mit dir stimmt. Wir sind bereit. Und das ist eine riesige Hypothek, auch wenn ich Friedrich Merz absolut abnehme, es wird keine Koalition, letzter Satz, geben, weil er natürlich weiß, das Land würde Kopf stehen. Er ist auch intrinsisch absolut davon nicht überzeugt, aber er wüsste auch rein strategisch, das würde dieses Land nicht mitmachen.
Wir haben es ja auch an den Demonstrationen und dem Zulauf gesehen. Ich habe auch gleich noch die Stimme von einem Mann, der da auch noch versucht, ordentlich gegen zu können. Wir sind ja letztendlich auch bei dieser Frage der Rolle der AfD, dieses Aufstiegs der AfD, der sich da auch im nächsten Bundestag abzeichnet. Aber auch deswegen habe ich den Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, eingespielt. Die Option, was man aus dieser Macht und dieser Kraft, die man gewinnt, macht, die sind ja dann äußerst eingeschränkt. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung mit dem Soziologen Steffen Mauer gesprochen. Er hat gesagt, naja, die AfD, muss man realistischerweise sagen, ist bei diesen 20, vielleicht maximal 25% ausmobilisiert. Und wenn man dann keine politischen Partner findet, dann ist das vielleicht eindrucksvoll im Bundestag, im Redenschwingen und dergleichen mehr. Aber daraus erwächst keine politische Kraft. Also was ich fragen will oder aufmachen will, das Dilemma für die AfD, sie siegt sich in gewisser Weise auch in dieser Radikalität zu Tode, weil es am Ende dann doch nicht reicht für eine absolute Mehrheit und andere Partner einfach nicht in Sicht sind.
Nun gut, ich schätze Steffen Mau sehr, also einen klugen und sympathischen Soziologen, aber den Optimismus, dass die AfD bei 20% ausmobilisiert wäre, was jetzt ein bisschen amüsierliches Soziologendeutsches, den teilt nicht jeder. Den teilt übrigens offensichtlich nicht Friedrich Merz. Denn Friedrich Merz ist derjenige, der vor allem jetzt gewarnt hat, wir nähern uns, wenn wir es nicht besser machen, dann nähern wir uns einem möglichen zweiten 33, was ich eigentlich schon lustig finde, weil die nächste Wahl ist 2029. Mhm. Das heißt, natürlich kann die AfD auch weiter wachsen. Ich will es mal deutlich machen, es könnten auch noch andere, potentere Wähler, Akteure bei der AfD aufschlagen. Nicht nur die Höckes und die Weidels, die vielleicht, Frau Weidel natürlich eine Camouflage und ein Feigenblatt für eine sehr radikale Partei ist. Die Frage ist schon virulent, ob es nicht doch Protest sich weiter mehrt, wenn diese nächste Regierung wieder versagt. Und das ist doch die eigentlich, wir kommen ja vielleicht noch drauf, die eigentlich entscheidende Frage, vor allem wird zu uns am nächsten Mittwoch total beschäftigen. Ich freue mich deswegen schon sehr, dass wir, ich muss auch an dieser Stelle vielleicht schon sagen, ich bin ja schon fast bedauernd, lieber Herr Frenzel. Für mich ist eine solche Freude, also ich werde ja nur, es ist ein tiefes Bedauern, dass wir uns jetzt nicht Freitag für Freitag widersprechen, muss ich schon sagen. Ich hätte das gar nicht so gedacht, weil es ja schien am Anfang so eine lange Etappe, jetzt ist das alles schon wieder verflogen. Aber insofern, es war schon insofern eine große Freude. Am Mittwoch darf ich ja und dürfen wir nochmal. Aber dann werden wir sehen. Und das wird doch die große Frage sein. Was hat uns der Souverän diesmal auf den Tisch geknallt? Wie sagt immer dieser Comedian Krömer, fand ich lustig, fällt einem ein, was hat mir dann die Katze wieder vor die Tür gelegt? Können Sie doch den Krömer, der hat doch immer, was hat uns die Katze, was hat der Souverän eigentlich uns am Sonntagabend auf den Tisch geknallt? Das wird so ausdeutungsbedürftig und da wird man sehen, was für Koalitionsumstände.
Es wird ausdeutungsbedürftig. Wir sind natürlich noch auf den letzten Metern des Wahlkampfs, also viele Unentschlossene, das zeigen ja die Zahlen, die Meinungsforschungsinstitute. Und ich würde noch mal gerne, weil wir haben ihn jetzt so häufig am Rande schon zitiert, Daniel Cohn-Bendit mit seinem Pipi-Kram, den er in diesem Wahlkampf vermutet, über den geredet wurde. Sie haben das Thema, wir sind ja noch auch gedanklich bei der AfD und ihrer Rolle Migration angesprochen, das ist ein Kernthema der AfD. Man könnte natürlich fragen, ist es sozusagen ein gesellschaftliches Kernthema, über das wir so massiv diskutieren müssten? Man könnte das auch bei anderen Fragestellungen aufgreifen, vor allem vor dem Hintergrund dieser internationalen Kulisse, also wo auf einmal klar wird, es sind Fragen, die sind eben doch dann nochmal deutlich größer.
Ja, aber das war nun wirklich das allerschlechteste Wort, was sie rausgeben. Ich habe das Interview gehört mit absoluter Begeisterung oder sagen wir mal Zustimmung. Ich will es gar nicht zu hoch greifen. Ich teile das, was Cohn-Bendit heute Morgen im Deutschlandfunk ihrem Geschwistersender sagte, absolut. Denn der Kernaussage war folgende. Und das ist ein Stück weit, ich will es zuspitzen, fast mein Bedauern. Natürlich hat uns das letzte Wochenende und übrigens auch schon die Wochen davor, ich würde mal sagen der 20. Januar, die Intronisation von Donald Trump mit all dem, was dann begann, wir haben ja auch recht früh darüber gesprochen, hat uns eine völlig veränderte Weltlage beschert. Und das, was im Nachhinein zutiefst zu bedauern ist, wir konnten es aber auch nicht in dieser Dimension absehen, denn wie brutal Donald Trump mit dem Westen Schlitten fahren würde, das war schon schwer vorauszusehen. Die völlige Täterumkehr, wir haben es gerade bei, aber das meint Kuhn Bennett. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Kuhn Bennett legt natürlich jetzt Wert drauf, ich sage es in meinen eigenen Worten, dass dieser völlige Umschlag zu einem Primat der Außenpolitik, zu einer Notwendigkeit, auch eine schnelle Handlungsfähigkeit zu finden, nach dem Wahlabend auch greift. Wenn Europa als Kontinent und Deutschland ganz explizit nicht die Führungsrolle übernimmt und in der Lage ist, schnell zu reagieren und ein Kanzler vielleicht auch sich schnell in der Lage sieht, eine Lösung zu finden, dann geraten wir global in ein Hintertreffen, wie wir uns vor wenigen Zeiten noch überhaupt nicht hätten vorstellen können. Da hat er was völlig Richtiges gesehen und das ist die ganz große Dimension und das muss ich Ihnen leider sagen, da haben wir Pech. Ich wäre der Meinung, dass dieser Wahlkampf jetzt eigentlich noch 2 Wochen hätte gehen müssen. Weil jetzt kommen die ganz großen Fragen. Die Parteien trauen sich auch zum Beispiel gar, auf die eine Frage gar keine Antwort zu geben. Wer wird die Truppen stellen beispielsweise, die einen Waffenstillstand? Das ist eine so heiße Materie.
Wobei ich glaube, in der Sache und in der Notwendigkeit voranzukommen, auch gerade für Europa, ist es wahrscheinlich ganz hilfreich, dass Deutschland jetzt endlich wählt. Denn solange Wahlkampf ist,
absolut,
wird sich da keiner vernünftig vorwagen. Ja. Timothy Snyder, der Historiker, hat ja schon mit Blick auf Deutschland und die internationale Entwicklung davon gesprochen, dass Deutschland jetzt mittlerweile perspektivisch dann die größte Demokratie der Welt ist. Ja. Das ist so eine Abwandlung des Begriffs, als Angela Merkel regiert und Donald Trump die erste Runde machte, dass sie jetzt der Leader of the free world sei. Das führt mich zu einem, ich habe ihn schon angetextet, auch nochmal zu sagen, zu dieser Frage, wie spielen wir auch international mit? Das war ja ein großer Aufreger, Elon Musk, der sich so klar für die AfD ausgesprochen hat. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, J.D. Vance, der Vizepräsident, der sich diese Forderung zu eigen gemacht hat, wo man sich denkt, hey, Amerikaner, wisst ihr eigentlich genug über unsere politische Situation hier und überhaupt, wer die AfD ist? Und kein geringerer als der Comedian Jan Böhmermann hat sich jetzt nämlich rangemacht, hat ein 9 Minuten langes Video produziert für die New York Times. Die hat das maßgeblich verbreitet, aber sie finden es natürlich auch überall sonst. Klingt unter anderem so.
Should the rest of the world be worried about a big German fascist comeback? Jawohl, aber hallo, und zwar so richtig.
Können Sie lachen?
Ich kann über Böhmermann eigentlich ganz, ganz selten lachen, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und ich will das auch mal sehr scharf machen. Dieses Video, mit dem sich Herr Böhmermann wieder in einer Situation, die von einer Ernsthaftigkeit ist, sondergleichen versucht, auf der amerikanischen Bühne zu platzieren, übrigens ja ein Mann des Öffentlich-Rechtlichen, der von uns allen finanziert wird, um es auch mal sehr deutlich zu sagen. Ich bin jetzt sehr scharf, aber ich empfinde es auch so. Ich kann nur daran erinnern, dass Herr Böhmermann meinte, den türkischen Präsidenten Erdogan als Ziegenficker zu bezeichnen vor 10 Jahren, was übrigens viele Türken als ausgesprochene Beleidigung begriffen haben, nicht nur, weil es Herrn Erdogan traf, sondern generell auf Türken ein Stück weit. Ja, das ist gar nicht so hinweg.
Also müssen die Debatte nicht wieder aufhören.
Ich finde das immer rührend, Sie müssen schon, ich meine, ich habe den Mann jetzt ja nicht in Stellung gebracht. Ich hätte das Video wahrscheinlich gar nicht mehr angesehen, wenn Sie nicht gesagt hätten, gucken Sie es mal an. Ich guckte es mir an. Ich finde das ein Politikum sondergleichen und ich will es auch erklären. Der Mann, wir dürfen über so Sachen ja nicht immer hinweggehen. Es ist ja nicht eine Petitesse, wenn der Mann in der New York Times aufschlägt. Er ist ja kein Privatier. Es wird auch von uns finanziert. Und ich sage immer voll, was da passiert. Es ist ein Video, das nicht nur so anfängt. Ich finde es auch schon ein Problem, wenn mit einem Witz, habt mal gewaltig Angst, die Nazis in Deutschland kommen wieder. Das ist die Intonation. Jetzt geht's weiter. Wie macht er das denn? Er macht sich lustig mit dem ersten Begriff. Er bringt alle möglichen Begriffe. Wir Deutschen sind ja die Vergangenheitsbewältigungsweltmeister. So fängt das Video an. Mhm. Und dann gibt es eine große Verballhornung der vergangenheitspolitischen Leistung, beispielsweise des Holocaust-Denkmals. Gucken Sie sich doch an. Sie sind immer so wohlwollend.
Ich habe es nicht so gesehen.
Ja, das sehe ich aber leider genau so. Allein der Begriff Vergangenheitsbewältigungsweltmeister ist ein klassisch eher von rechts kommender Topboy, um es mal deutlich zu sagen. Das macht er.
Das ist wahrscheinlich spielerisch, mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen.
Ich sag mal jetzt sehr scharf, das ist sehr lustig. Ich mache mir sogar jetzt eine gewisse AfD-Argumentation mal zu eigen. Ja? Der Mann kann das ja aus freien Stücken alles machen. Ich bin aber durchaus auch ein Finanzier. Wir sind alle. Wir finanzieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier tritt dieser Mann in der New York Times, das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Postille, salopp gesagt, sondern wahrscheinlich die wichtigste Zeitung, wenn nicht der Vereinigten Staaten, sogar der Welt. Und es ist übrigens ein gewisser Reflex auf das Agieren von Elon Musk in Deutschland in der Welt.
Genau, so
daraufhin fängt der öffentlich-rechtliche Anfang, meint Herrn Böhmermann in Stellung zu bringen. Und Böhmermann macht danach Folgendes, was ich genauso skandalös finde. Er spielt ein Adenauer-Zitat ein, das vielleicht gefährlichste oder das prekärste von Adenauer, was man kennt, gesprochen in einem Interview, glaube ich, mit Günter Gauss in den 60er Jahren, wo Adenauer von der Macht der Juden spricht. Und damit beurteilt Herr Böhmermann die ganze Tradition der westlichen Integration einer Figur wie Adenauer, die eine ganz andere Verdiensttradition hat. Und das ist für ihn Ausdruck der Tatsache, dass in Deutschland eigentlich immer das Braune, bei allem, was man gemacht hat, Ausgleich mit Israel, eigentlich ist das Braune durchgängig am Platz. So. Das ist eine Form, die ich nicht als irgendwie aufklärerisch begreife. Und auch wenn ich mir den Tucholsky-Satz, den jeder zitieren kann, Satire darf alles, ich glaube, es ist Tucholsky gewesen, mal hier zu eigen mache, es ist nicht unbedingt zwingend, dass man das gutiert. Ich gutiere Herrn Böhmermann in vielen Punkten nicht. Ich weiß, dass er ein Star für die junge Generation ist. Und ich finde das aber einen ziemlichen Skandal, weil es weder aufklärerisch ist, es wird der Vergangenheitsbewältigung dieser Republik nicht gerecht. Es wird der Tradition der CDU-CSU als einer Partei nicht gerecht. Und es ist in einer Weise auch im Ausland als Aushängeschild, als Satire völlig unangebracht. Und es wirft einen Blick auf Deutschland, den ich für problematisch finde. Und ein letzter Punkt. Ich musste übrigens auch die ganze Zeit ein wenig immer denken, wissen Sie, man fragte sich immer, wo ist eigentlich der Mann mit den blauen Haaren? Können Sie sich erinnern, der mal vor ein paar Jahren...
Ja, Rezo, der genau, die CDU zerstören wollte.
Genau, dieser ungemein politische Mann, der so wahnsinnig politisch wichtig war, der übrigens interessanterweise auch kurzzeitig ziemlich viel aufgemischt hat, bei dem man sich ja gewünscht hätte, dass er danach ein bisschen weiter Politik macht und vielleicht nicht nur Katzenvideos im Netz kommentiert, was er wahrscheinlich jetzt wieder macht. Oder irgendwelche, ja, so ist es, das macht viel wesentlich Relevanteres, ist es nicht. Dieses Ärgernis empfinde ich bei Böhmermann auch. Ich finde es ein Ärgernis, dass eine kurze Intervention, ja, in völliger Erkennung der wirklichen historischen Dimension mit weder Figuren wie Adenauer, mit Personen wie Parteien, aber auch letztlich mit der Tradition der Vergangenheit und der Beschreibung der Lage Deutschlands, das nicht eine durchgängige, das ist ein klassisches antideutsches Video. Wir sagen euch mal, wie braun dieses Land geblieben ist. Das geht an der Realität des Landes völlig vorbei und ist ein Stück weit letzter Punkt, vor allem mit solchen Begriffen wie Vergangenheitsbewältigungsweltmeister, ist es ein Spott, der manchmal sehr nah bei dem Spott der AfD gewählt wird.
Lieber Albert,
ich wusste
gar nicht, in was für ein Wespennest ich hier stelle. Ich wollte es einfach nur sozusagen en passant.
Nee. Henning, Sie müssen solche Sachen mit einem gewissen, ich meine, wir sind doch kritische Kommentatoren. Ja. Ich meine, so ein Ding ist doch nicht nur eine Petitesse. Ich finde uns da auch immer, wissen Sie, das sage ich ganz ehrlich, wenn wir können noch andere Sachen von Herrn Böhmermann letzte Zeit uns angucken, Herrn Schirm, um die ganzen Affären mit Faeser und so weiter. Da ist manches sehr, sehr schief gelaufen und ich kann über diese Figur, abgesehen davon, dass es überhaupt nie mein Humor war, will ich mal deutlich sagen, aber mit dem Kult, der um diesen Mann gemacht wird, bei Sachen, die von ihm so schräg aufkommen, kann ich nicht immer nur so kurz drüber weggehen. Dann muss ich mir auch ernsthaft ansehen.
Nee, also das ehrt Sie, dass Sie ernsthaft einsteigen. Ich teile übrigens eine Befürchtung, dass diese Art des Humors eine ist, die auf jeden Fall Missverständnisse hervorrufen
kann.
Das kann
man nur sagen.
Sage ich jetzt an dieser Stelle diplomatisch.
Er soll mal lieber im deutschen Bereich der juvenilen Abendschauer gucken, da soll er bleiben. Er muss sich vielleicht nicht gleich... Übrigens eine andere letzte Sache, die vielleicht viel relevanter ist, die wir hätten ernsthaft besprechen können, das war schon ernsthaft genug vielleicht, aber das Herr Döpfner beispielsweise, das ist eine viel interessantere Intervention, Herrn J.D. Vance hier verteidigt hat. Das ist die Replik tatsächlich, wo man sagen muss, aber der Brückenschlag von Elon Musk.
Das ist
ein Politikum, da kann man schnell drüber reden, da können wir uns auch schnell einig werden.
Das beschreibt letztendlich natürlich auch, wie sich da gerade viele positionieren. Und dadurch, dass sich bestimmte Leute so klar positionieren, sind natürlich auch andere provoziert, sich vielleicht klarer zu positionieren.
Dann sollen sie es klar machen. Sie sollen es aber nicht mit einer so verkanteten Satire machen, die letztlich die gesamte Geschichte, ich will es mal deutlich machen, die gesamte Geschichte der Bundesrepublik mit all ihren Anstrengungen einer Vergangenheitsbewältigung und nicht mit dem saloppen Wort der Vergangenheitsbewältigungsweltmeisterei in den Senkel stellt, mit einer Attitüde arroganter Art, wie wir sie leider in einem Wort von Herrn Böhmermann eigentlich klassischerweise kennen. Ich kann mit diesem Zynismus nichts anfangen.
Albrecht von Lucke, ich soll Sie übrigens schön grüßen von Harald Schmidt. Harald Schmidt und Jan Böhmermann haben ja auch ihr besonderes Verhältnis. Ja. Vielleicht können wir das mit dir mal besprechen, wie man es anders hätte machen können. Man merkt auf jeden Fall an dieser Stelle Albrecht von Lucke nicht einverstanden mit dem Angang. Wenn Sie sich selbst einen Eindruck machen wollen, man findet es überall in diesem berühmten Netz. Jan Böhmermann mit seinem Beitrag über die AfD und andere Fragen drumherum.